Okay.
Ja, wir sind okay und nicht sehr froh, dass wir ein Teil von dieser Gemeinde sind, dass wir nicht nur Gottesdienstbesucher sind, sondern ein Teil von der Familie hier. Wir sind sehr viel im Moment unterwegs und können nicht immer hier sein, aber wenn wir zu Hause sind, dann kommen wir jedes Mal, weil das ist unsere Familie. Wir sind zurzeit hauptsächlich beschäftigt in zwei verschiedene Dienste hier als Heimatgemeinde und auch dann in Bodenseekreis zusammen mit Kingdom Impact, mit Monika Flach, sind wir sehr viel zusammen und wir sind auch ein Teil von diesem Team dort, aber wir wohnen seit 11 Jahren hier im Süden und das ist ein Schritt, den wir nie bereuen werden. Wir sind von kalten Nordrhein-Westfalen gekommen. Davor waren wir in Niedersachsen, wo es 4 Jahrzeiten der Kälte gibt. Es gibt kalt, noch kälter und dann endlich noch kälter und dann am kältesten. Ja? Und ich sagte immer, wir haben einen schönen Sommer letztes Jahr gehabt und es war an einem Mittwoch. Ja? Und wir sind so froh, hier in dem wärmsten Teil von Deutschland zu sein. Deswegen, auch wenn ich schwitze wie verrückt, ich meckere überhaupt nicht. Ich liebe die Wärme. Ja, ich bin nicht dafür gemacht, aber ich liebe es. Und wir lieben es hier auch in dieser Gemeinde. Wir haben sehr viele kostbare Beziehungen hier. Wir sind sehr froh, dass wir hier eingebettet sind in eine gute Gemeinschaft. Und ich möchte wirklich mit dem fließen, was ich glaube, auch Dennis auf dem Herzen hat und habe ich mitbekommen, wir waren auf der Gemeindefreizeit dieses Jahr, waren wir letztes Jahr nicht da, aber ich habe gesehen, dass diese Stelle Apostelgeschichte 2:42 und wir hatten auch mit Dennis darüber gesprochen und ich möchte auch heute Abend über einen Teil von diesem Vers sprechen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ich habe einen Film gesehen, zurück, also in den 80er Jahren war das, weil damals gab es immer noch diesen Kalten Krieg. Und da war die Drohung von einem Atomkrieg und da war ein Film gemacht und es hieß The Day After, ne? Und der Tag danach. Und dann am nächsten Tag habe ich in meine Bibel gelesen in Apostelgeschichte Kapitel 2 und da kam so die Bombe des Heiligen Geistes in Kapitel 2, aber hier habe ich in meine Bibel damals geschrieben, the day after. Weil es ist eine Sache, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu haben, aber das muss dann irgendwo gestärkt werden und gefestigt werden auf eine Grundlage. Und das ist die Absicht von diese Punkte hier. Sie befestigen uns in dem Glauben, sodass das mehr als nur eine einmalige Erfahrung ist. Ich glaube, Gott möchte Behälter bauen, sodass die Erfahrung eine bleibende Sache ist, sodass die auch bleibende Frucht hat. Der Heilige Geist möchte uns schon tolle Erfahrungen geben, aber er möchte wirklich eine Zurückzahlung für sein für seine Investition haben. Und das ist, was wir hier in diesem Vers finden. Das ist, wo diese Gemeinschaft, diese 120 Menschen, die auf den Heiligen Geist gewartet haben und er kam auf sie und sie haben, das war gewaltig, aber dann haben sie, ist das geblieben. Und was ich interessant finde, ist, da war Menschen von überall in der damaligen Welt nach Jerusalem, Juden, von der Diaspora gekommen nach Jerusalem. Und der Heilige Geist ist gekommen und viele von diesen Menschen sind anscheinend geblieben. Sie sind nicht wieder zurück nach Hause gegangen. Sie sind da geblieben und sie wurden integriert in diese Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen Gott dann täglich hinzufügen konnte, weil da war eine Grundlage da, da war eine feste Grundlage da und Gott konnte dieses Behälter benutzen. Und ich glaube, das ist, was Gott auch hier tun möchte. Er möchte uns befestigen, er möchte jeden Teil, jedes Glied, jeden Gelenk, er möchte befestigen, sodass wir Leib Christi sind und dass Gott durch uns etwas tun kann. Er möchte wirklich, dass wir stark sind in ihm und er kann auch hinzufügen. Ich glaube, Gott möchte auch Wachstum geben. Es geht nicht um Wachstum und den Wachstum willen, sondern es geht darum, dass Gott nicht willig ist, dass einer verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und deswegen, ich glaube, in der Apostelgeschichte haben sie etwas erlebt vom Heiligen Geist, aber dann kam der Heilige Geist als der Lehrer und hatte sie befestigt in diese Dinge, in dem Wort Gottes, in dem Gebet, in der Gemeinschaft miteinander und auch in dem Brechen des Brotes. Eine Offenbarung von dem Blut Jesu, eine Offenbarung von dem Abendmahl. Ja, wo sie das gelernt haben. Erstens hatten sie ihre Geschichte Israel, aber dann wurde das übersetzt in eine ganz neue Dimension durch das, was Jesus am Kreuz getan hatte. So, ich möchte heute Abend in diesem ersten Teil bleiben, die Lehre der Apostel, die Lehre der Apostel. Es gibt eine Stelle in Römer 10, Vers 15 und es heißt, wer kann predigen, ohne dass er gesandt wird? Und es ist dieses Wort Apostel, gesandt. Und für mich geht es nicht darum, du musst nicht ein Apostel sein, um das Evangelium predigen, aber das Evangelium, das wir predigen, muss apostolisch sein. Und so musst du auch nicht ein Apostel sein, um zu lehren, aber die Lehre muss apostolisch sein. Und die apostolische Lehre ist nicht eine intellektuelle Übung, obwohl das Wort dafür Lehre ist das Wort für Didaktik. Es ist wirklich eine systematische Lehre, aber die Absicht ist nicht, um uns intellektuell schlau zu machen, sondern und die ist auch nicht eine theologische Ausbildung, obwohl ist theologisch da. Aber es ist nicht in erster Linie eine theologische Ausbildung zu geben. Du merkst in den Briefen, die zum Beispiel Paulus geschrieben hat, zum Beispiel Philipper 2, dieser hervorragende christologische Aussage, wo es heißt, er war Gott und achte seine Gottheit nicht als irgendetwas, was er festhalten sollte, sondern er, Er legte alles ab, wurde ein Mensch, wurde ein Sklave sogar und war gehorsam zu dem Vater, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat Gott ihn hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, dass in dem Namen Jesus jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde sich beuge und jede Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Was für eine gewaltige Aussage. Und ich persönlich, ich glaube, und es hat auch Grund deswegen, dass dieses Stück da war ein Lied in der Urgemeinde. Und ich glaube, dass Paulus sogar dieses Lied geschrieben hat. Und ich mag auch sehr gerne denken, dass er dieses Lied gerade dann in seine erste Zeit in Philippi geschrieben hat, wo er im Gefängnis war, wo er anfing mit Silas den Herrn zu preisen. Und dann hatte er diese herrliche Aussage gesungen. Aber die Art und Weise, wie Paulus diese Aussage bringt in dem Philipperbrief, ist nicht, um uns einen theologischen Unterricht zu geben über die Gottheit Jesu und seine Fleischwerdung und seine Erhöhung, sein Tod am Kreuz und dann seine Erhöhung, sondern Paulus bringt das rein in diesen Gedanken, lass, Vers 5 von Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Sieh, die Absicht von Paulus, diese Stelle zu zitieren, war nicht, um uns klarzumachen, wer Jesus ist und was er alles getan hat, sondern er ist ganz praktisch. Deswegen heißt es hier, meine Frau hat mich auch gestern aufmerksam gemacht, in der Passion-Übersetzung heißt es Unterweisung und Training. Unterweisung und Training. Das ist genau die Sache. Die apostolische Lehre ist Unterweisung für die Gedanken zu erneuern. Gott möchte, dass wir anders denken. Die Unterweisung sagt uns warum. Aber das Training bezieht sich auf unseren Willen, unseren Willen zu trainieren, unseren Willen zu üben, sodass wir die Dinge tun. Gottes Interesse ist nie, dass wir nur hören, sondern dass dieses Wort eine Auswirkung hat in unserem Leben, weil wir es tun. Er trainiert unseren Willen, er übt unseren Willen. Das Wort dafür üben übrigens ist Gymnazo. Ja? Und in Amerika, ein Gymnasium ist eine Turnhalle. Ja? In Deutschland, ein Gymnasium ist eine Hochschule. Also da zeigt man, wo die Interessen sind. Ne? Aber auf jeden Fall ist das Übung, ist das Training. Und es ist nicht hören und versuchen, das zu tun, sondern es ist üben. Genau ist dasselbe mit dem Glauben. Glaube ist nicht etwas, was wir versuchen, sondern Glaube ist etwas, das wir üben. Wir üben zu glauben. Wenn wir versuchen zu glauben, werden wir versagen. Versuchen gleich versagen. Ja? Aber üben. Niemand versucht, Klavier zu spielen. Seid ihr da? Daniel hat nicht Klavier heute Abend gespielt, weil er versucht hatte, sondern weil er gelernt hat, Unterweisung und geübt. Die Unterweisung bringt unser Denken im Einklang mit der Art und Weise, wie Gott denkt. Aber das Üben, das Training, ist, wo wir unseren Willen mit ihm in Einklang kommen und auch unsere Gefühle. Denn unsere Gefühle sind meistens unfreiwillig. Und so Gott gibt uns, Gott teilt uns seine Gedanken mit, sodass auch unsere Gefühle nicht ausgerastet sind, nicht außer Kontrolle raten, sondern unter die Herrschaft Gottes kommen. Deswegen brauchen wir diese apostolische Lehre. Wie gesagt, diese apostolische Lehre ist nicht einfach so theologische Ausbildung, sondern es ist Lehre, die wir empfangen, damit wir dementsprechend leben. Die Lehre ist umzusetzen. Seid ihr da? Es ist praktisch orientierte Lehre. Und die Lehre ist immer Christus-zentriert. Ich glaube, der Weg, wo man wissen kann, ob Wunder von Gott sind oder falsche Wunder sind, falsche Wunder werden nie Christus im Zentrum haben. Echte Wunder werden immer Christus im Zentrum rücken. Richtige Wunder werden immer Jesus verherrlichen. Echte Erfahrungen mit dem Heiligen Geist werden auch immer Christus im Zentrum haben. Ich kann mich erinnern, ich habe mich heute Abend, wo Dennis gesprochen hatte, habe ich mich erinnert an eine Zeit in Bad Gandersheim, wo wir bei einer Konferenz für Menschen gebetet haben und der Heilige Geist war wirklich am Wirken und ich betete für Leute und fing vorne an und ging einfach so zurück. Und ich tat das eigentlich, weil der Gastsprecher mich gebeten hat, das zu tun. Und ich fing an, so mechanisch das auszufüllen. Und dann kam ich hinten, das war, wir hatten ein Esssaal da, wo wir im Konferenzsaal gewandelt haben und dann ging ich nach hinten so und dann, wo ich nach hinten kam, da konnte ich kaum mehr stehen. Ja. Und dann war ich, lange Geschichte kurz zu machen, es war wirklich eine gewaltige Zeit. Menschen lagen auf dem Boden, ich konnte kaum gehen, ich bin nicht und war auch nie der Kleinste im Raum und habe wirklich Angst gehabt. Alle diese Menschen liegen auf dem Boden. Ich wollte nur zurück zu meinem Sitz, ohne irgendjemand zu verletzen. Ja. Und machte mich vorsichtig nach vorne wieder. Und das ist wirklich, also vor Gott die Wahrheit, ich berührte mit dem Ellenbogen jemand an dem Gang und die ganze Reihe ist gekippt. Und dann bin ich endlich zurück an meinen Platz gekommen und habe dann den brillanten Gedanken gehabt, für das Lobpreisteam zu beten. Ja. Und das war wirklich erstaunlich. Aber was ich gesehen habe in diesem ganzen Ding, Menschen haben gelacht, sie waren tatsächlich im Geist völlig besoffen. Ja. Und dann auf einmal fingen wir an, ein Lied zu singen über das Lamm Gottes. Und da kam ein prophetisches Lied in dieser Anbetung, was Martin Luther selber hätte schreiben können. Das war so tief, es war so Inhalt, reichhaltig. Ja. Und das hat mich überzeugt. Wo das Lamm Gottes, wo Jesus im Zentrum ist, mach dir keine Sorgen. Das war das Bestreben der Urgemeinde, immer Jesus am Zentrum zu haben. Seid ihr da? Und das ist unser Bestreben auch, oder? Hebt eure Hände auf zu dem Herrn. Sage das mit mir. Vater Gott, das ist unser Verlangen. Sag das noch einmal. Vater Gott, das ist unser Verlangen. Und es entspricht deinem Verlangen, Jesus groß zu machen. Jesus soll im Zentrum sein. Jesus soll verherrlicht werden. Und Heiliger Geist, das ist deine größte Freude, Jesus zu verherrlichen. Und wir klinken uns ein in deine Freude, Jesus groß zu machen. Amen. Ja, lass dich nicht verführen. Amen bedeutet nicht, dass wir zu Ende sind. Ja, aber apostolische Lehre wird immer Christus zentriert sein. Es geht um Jesus. Es geht darum, wer er ist, was er getan hat, was er noch tut und wer wir in ihm sind. Es ist das Wort Christi. Es geht um, es gibt fünf Grundsteine der Lehre über Christus. Erstens seine Geburt, seine Jungfraugeburt. Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Ja. Ich kann mich erinnern, wo ein Bundeskanzler einmal Helmut Schmidt sagte, ich kann nicht an der Jungfraugeburt glauben, das ist ein Wunder. Ja. Aber es ist typisch Jesus. Ja. Sein ganzes Leben war ein Wunder. Seine Geburt war ein Wunder. Sein Leben war ein Wunder. Sein Tod war übernatürlich. Seine Auferstehung war auf jeden Fall ein Wunder. Und seine Erhöhung zum Himmel war ein Wunder. Und seine Wiederkunft wird mehrere Wunder sein. Seid ihr da? So, das sind die fünf Grundsteine von der Lehre Jesus. Seine Geburt, sein Leben und Dienst, sein Tod am Kreuz, sein Emporsteigen zum Thron und seine Wiederkunft. Und glaubst oder nicht, wir gehen autobahnmäßig durch diese fünf Punkte heute Abend. Okay? In 15 Minuten. Okay, so seine Geburt, seine Fleischwerdung. Gott wurde ein Mensch. Das ist sowas von erstaunlich, dass Gott ein Mensch wurde. Und hier ist für mich der absolute Hammer. Das war nicht Plan B. Das war nicht etwas, was Gott ausgedacht hatte nach dem Fall, nach dem Sündenfall. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt muss ich ein Mensch werden, um zu sterben für die Menschen. Nein, Gott wollte vom Anfang an sich mit uns Menschen vereinigen. Ist das erstaunlich? Das ist so, das zeigt, wie demütig unser Gott ist. Und hier ist der absolute Hammer. Gott wurde ein Mensch und er bleibt auch ein Mensch. Er hat nicht seine Menschheit abgezogen, als er zurück zum Vater ging, sondern er wurde ein Mensch und dabei hat er nie aufgehört, Gott zu sein. Das ist so eine erstaunliche Sache, dass die Kirchenväter viel später, sie mussten sich zweimal zusammentreffen, um das auszuarbeiten. Und jetzt haben wir das leicht. Aber seine Menschwerdung, seine Fleischwerdung, das ist, wo Johannes berichtet, das Wort, das ewig bei Gott war und sogar selbst Gott war, wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes, volle Gnade und Wahrheit und akzeptiert. Wir verstehen noch lange nicht, was das alles beinhaltet. Aber eins können wir tun. Wir können uns beugen und sagen, boah, wenn du Gott bist und wurdest so demütig, um ein Mensch zu sein, wie ich, damit ich sein kann, wie du. Du kannst mein ganzes Leben haben.
Amen.
So, seine Geburt, erstaunlich. Dann sein Leben. Sein Leben und sein Dienst. Es ist interessant, dass in den Kirchen Glaubensbekenntnisse wir sagen, wir glauben an Gott, den Schöpfer, und dann an Jesus Christus, seinen Sohn. Und dann gehen wir glauben an der Jungfrau Geburt, und dann gehen wir gleich von der Jungfrau Geburt zu dem Kreuz. Und ich kann mir vorstellen, wie die Schreiber von den vier Evangelien, wie sie sagen, Mensch, wir haben alle diese tolle Dinge geschrieben und bedeutet ihnen offensichtlich nichts. Dankeschön. Bedeutet ihnen nichts, ne? Aber sein Leben war nicht nebenbei. See? Sein Leben ist äußerst wichtig, sein Leben und sein Dienst, weil da sehen wir in dem Leben von Jesus, in seinem sündlosen Menschenleben, ja, nicht sündlos Leben als Gott, sondern in seinem sündlosen Menschenleben sehen wir zugleich, wer Gott ist und wer wir sind. Ich habe gelesen neulich von einem alten Engländer, er sagte, dies ist nicht Gott, der Gott als Gott offenbart, sondern dies ist Gott als Mensch, der Gott und Mensch offenbart. Jesus, Gott selbst, wurde ein Mensch und dann lebte unter uns. Er wurde nicht geboren und dann gleich ans Kreuz. Er wurde auch nicht geboren und wartete 30 Jahre, damit er sterben konnte, sondern die ganze Zeit zeigte er, wer Gott ist und wer wir sind. Und so wichtig ist das. Sein Leben ist auch nicht aus irgendwo gekommen, sondern seine ganze Vorgeschichte, was wir nennen das Alte Testament, das spielte eine Rolle, denn Jesus kam in dem Fluss dieser langen Geschichte und hatte so viel erfüllt. Deswegen Christen, die der Nase herabschauen auf dem Alten Testament, sie blicken nicht durch, wenn sie das Alte Testament aus dem Neuen Testament rausnehmen würden, haben sie ein ganz dünnes Neues Testament. Das Neue Testament ist gebaut auf diese langen Geschichte von Israel. Und Jesus kam, um diese Geschichte nicht beiseite zu schaffen und zu sagen, jetzt machen wir etwas ganz Neues, sondern er kam, um die Geschichte fortzusetzen und zu erfüllen und zu ihrem Höhepunkt zu bringen. Und er bringt uns auch mit. Ist das nicht erstaunlich? So, das ist sein sündloses Leben, sein Dienst unter uns. Er offenbarte das Reich Gottes in seinem Predigen, Lehren und Heilungen, Befreiung. Lehren ist nicht unwichtig. Predigen ist nicht unwichtig und Heilung und Befreiung ist auch nicht unwichtig. Das ist alles Reich Gottes. Jesus demonstrierte das Reich Gottes, ob er geheilt, befreit oder gelehrt oder gepredigt hat. Es war alles Reich Gottes. Alles drehte um das Reich Gottes bei Jesus und er hat seine Meinung noch nicht verändert. Er ist immer noch beschäftigt mit dem Reich Gottes. Nach seiner Auferstehung sogar kam er zu seinen Jüngern. 40 Tage lehrte er über das Reich Gottes. So, ich kann mir vorstellen, dass wo die Apostel gelehrt haben, sie haben gelehrt über das Reich Gottes. Sieh, als ich nach Deutschland kam, habe ich alle meine Notizen genommen von der Bibelschule und die Opfer, die mir zuhören mussten, habe ich sie überwältigt mit meinem Wissen. Aber wisst ihr, diese Jünger, die waren 3,5 Jahre zusammen mit Jesus und dann 40 Tage Crashkurs über das Reich Gottes und dann waren sie voll, wo der Heilige Geist gekommen ist, 10 Tage später. Sie fingen an zu lehren. Und was sie getan haben, sie haben ständig diese Geschichten erzählt. Sie waren auch nicht die Helden in den Geschichten. Sie waren manchmal so, wie sie sich selbst bloßgestellt haben in diese Geschichten. Und diese Geschichten haben sie ständig erzählt. Wir waren auf dem Meer mit Jesus zusammen und Jesus schlief ein und wir dachten, jetzt ist alles aus und wir haben ihn geweckt und sagten, wir kommen um. Geht es dir gar nicht wirklich um uns zu helfen? Hast du keine Sorgen für uns und so? Und Jesus steht auf, drohte das Meer und sagte, warum habt ihr das nicht gemacht? Und sie haben diese Geschichten erzählt und wieder diese wunderbaren Geschichten, wie sie die Brote vermehrt haben, wie tausende Menschen von 5 kleine Brote gegessen haben. Durch unsere Hände. Jesus hat dieses Wunder getan. Das war das Lieblingswunder in der Urgemeinde. Deswegen ist das einzige Wunder, was in 4 Evangelien vorkommt, außer der Auferstehung von Jesus von den Toten. Sie haben diese Geschichten erzählt. Menschen haben diese Geschichten gehört und dann haben sie diese Geschichten aufgeschrieben aus ihrer eigenen Sicht. Und das ist etwas wunderbar an sich, dass die Schreiber von den Evangelien nicht einfach blind diktiert geschrieben haben, sondern sie haben das geschrieben, wie sie das erlebt haben. Und der Heilige Geist hauchte darauf und sagte, das ist mein Wort. Und das haben wir heute. Natürlich, das war der Anfang. Später kamen Menschen wie Paulus und er hatte das Werk, vor allem das Werk von Jesus, weiter verstanden als die am Anfang. Und er hatte das aufgeschrieben. Das ist der dritte Punkt, sein Tod am Kreuz. Sein Tod am Kreuz, das ist zentral. Alles dreht sich darum. Menschen, Theologen argumentieren, was ist das Wichtigste, das Kreuz oder die Auferstehung? Das Kreuz ohne die Auferstehung hat keinen Wert. Das Kreuz mit der Auferstehung ist wertvoll, aber die Auferstehung ohne das Kreuz bedeutet überhaupt nichts. Alles dreht sich um das Kreuz. Und du merkst das ganz besonders, wenn du das Evangelium von Markus liest. Vom ersten Kapitel an merkst du, er bereitet dich vor auf diese Woche der Passion, diese Leidenschaft von Jesus, diese Todeswoche, wo Jesus an dem Karfreitag sein Leben gibt. Alles zielt darauf hin. Und dann nach der Auferstehung, alles zeigt zurück auf diesem Kreuz. Das ist zentral. Alles hängt davon ab. Das ist, wo Jesus unsere Sünden, unsere Schuld getragen hat. Uns selbst hat er sogar getragen. Wir sind mit ihm ans Kreuz gegangen. Er bezahlte den Preis für uns. Es ist tatsächlich vollbracht. Und diese Lehre über das Kreuz, Paulus sagte, das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz. Für die Ungläubigen ist das eine Torheit. Für die Religiösen ist das ein Ärgernis. Aber für uns, die gerettet werden, es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz. Deswegen sagte Paulus, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als den Gekreuzigten. Was für eine Torheit das in seiner Welt war. Es war schlimm genug, dass sie sagten, ein Jude ist der König der ganzen Welt. Sie sagten, ein gekreuzigter Jude ist der König der ganzen Welt. Wow, was für eine Torheit. Und für die Juden damals, das war ein Ärgernis, weil das Kreuz war für sie das Verfluchtsein von Gott. Und tatsächlich, am Kreuz hatte er diesen Fluch auf sich selbst genommen, indem er ein Fluch für uns wurde. Und dadurch hatte er uns befreit, erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Wow! Man kann das Kreuz nie unterschätzen. Und du wirst nie das Kreuz entwachsen. Du wirst nie zu tief sein für das Kreuz. Du wirst nie zu hoch sein für das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrale. Von dem Kreuz geht alles andere aus. Das nächste ist natürlich seine Auferstehung. Seine Auferstehung ist auch der Beweis, dass Jesus nicht für seine eigenen Sünden gestorben ist. Seine Auferstehung ist das, was die Anklage gegen ihn rückgängig gemacht hatte. Seine Auferstehung durch die Kraft des Heiligen Geistes zeigte der ganzen Welt, Jesus ist schuldlos ans Kreuz gegangen. Er starb nicht für seine eigenen Sünden, er starb für unsere Sünden. Aber die Auferstehung ist auch der Beweis, dass du gerettet bist, dass du gerechtfertigt bist. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, wenn jemand bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, hat er zuerst geglaubt, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt ist und glaubst mit deinem und sagst mit deinem Mund, Jesus ist Herr, du wirst gerettet werden. Denn mit dem Herzen ein Mensch glaubt, ja, ein Mensch glaubt, und was glaubt man? Man glaubt, Jesus ist von den Toten auferweckt. Weil wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt bist, dann glaubst du, dass du auch nicht mehr in deinen Sünden bist. Ist das nicht gute Nachricht? Das ist der Grund, warum Paulus sagt in Römer 4, Vers 25, wegen unserer Sünden ist er dahingegeben worden. Das ist ein Begriff in der Bibel. Dahingeben ist ein Begriff, für was Jesus sein Leben hingegeben hat, um zu sterben. Dreimal sogar in dem Markus-Evangelium heißt es, Jesus wurde dahin gegeben. Jesus wurde von Judas den Hohen Rat überliefert, dahin gegeben. Jesus wurde von dem Hohen Rat dem Pilatus übergeben, dahin gegeben. Und Jesus wurde von Pilatus zu den Soldaten dahin gegeben, um gekreuzigt zu werden für unsere Sünden. Aber dann heißt es in Römer 8, Gott hat seinen Sohn dahingegeben für uns. Dreimal in Römer 1 heißt es, Gott hat den Menschen dahingegeben in ihre verkehrten Vorstellungen, in den Lusten ihres Herzens, um das zu tun, was sich nicht geziemt. Dreimal heißt es, Gott hat sie dahingegeben, Gott hat sie dahingegeben, Gott hat sie dahingegeben. Aber dann in Römer 4 sagt er, er wurde dahingegeben für unsere Sünden, damit wir nicht. Aber dann heißt es, und er wurde auferweckt wegen unserer Rechtfertigung. Nicht für unsere Rechtfertigung, sondern wegen unserer Rechtfertigung. Denn die Auferstehung beweist, das Opfer ist vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Jesus ist von den Toten auferstanden als der Beweis, das Opfer ist angekommen bei dem Vater und das reicht aus. Genauso wie als der Hohepriester lebendig aus dem Allerheiligsten kam am Versöhnungstag, das war der Beweis, wir sind vergeben worden. Gott hat unsere Sünden ausgetilgt. Wir können wirklich leben. Das ist der Beweis. Als Jesus von den Toten auferweckt worden ist, haben wir den Beweis, dass wir gerechtfertigt sind. Wow. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und du bist nicht mehr in deinen Sünden. Ist das nicht gut? Heb deine Hand auf und sage dem Herrn einfach Danke. Danke, danke wie für seine erstaunliche Weisheit, wie er alles gewirkt hat, wie er alles genommen hat, wie er selbst gerecht bleiben konnte und dennoch uns rechtfertigen, ohne einen Kompromiss zu machen mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Gott, du bist einfach wunderbar. Du bist einfach erstaunlich. Und sowas von stolz auf dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Der nächste Punkt ist sein Emporstieg zum Thron, die Himmelfahrt. Er setzte sich zu Rechten Gottes. Er ist hoch erhöht über allem. Er ist über jede Macht, jedes Fürstentum, allem, was einen Namen hat. Jesus ist erhöht. Und von dieser herrlichen Position zur Rechten Gottes hatte er den Heiligen Geist ausgegossen. Wir haben das Recht, den Heiligen Geist zu empfangen. Nicht in Hochmut, nicht in Arroganz, sondern in Demut. Demut ist zu glauben, was Gott sagte. Und Jesus sagte, es ist besser für euch, dass ich zurück zu dem Vater gehe, denn, wow, ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe, weil ich zu dem Vater gehe. Und er ging zu dem Vater. Johannes berichtet eine Geschichte am Laubhüttenfest da und sagte, Jesus schrie mit lauter Stimme, jeder, der durstig ist, komme her zu mir. Und sagte, jeder, der glaubt, wie die Bibel sagt, Aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das habe ich heute Abend demonstriert. Für euch plastisch gemacht. Jesus sagte, aus eurem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann berichtet Johannes, dies aber sagte er von dem Heiligen Geist, der noch nicht in diese Art gekommen ist, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber hier ist die gute Nachricht, Jesus ist verherrlicht. Und seitdem gibt es einen endlosen Strom des Heiligen Geistes, der fließt von dem Thron Gottes und des Lammes. Und wir haben Verfügung. Wir haben Zutritt zu diesem Thron und wir können jederzeit kommen und trinken. Wir können jederzeit empfangen. Der Heilige Geist ist so ein wertvolles Geschenk, weil Jesus erhoben ist über alles. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er sitzt auch zur Rechten Gottes als unser Hohepriester. Wow. Okay, so, fünfte Grundstein. Seid ihr noch da? Okay, könnt ihr noch? Wie viele von euch werden mir noch 5 Minuten geben? 5, 10, 15, 20. Okay, gut, das reicht. Okay, das funktioniert jedes Mal. Okay, so, seine Wiederkunft, das ist unsere selige Hoffnung. Selige Hoffnung. Mit anderen Worten, die Hoffnung, die uns glücklich macht. Es ist in Gottes Gedanken, dass jedes Mal, wenn wir an seine Wiederkunft denken, wir glücklich werden. Wisst ihr warum? Er wird glücklich jedes Mal, wenn er daran denkt. Er kann es kaum erwarten. Und Paulus spricht von Menschen, die seine Erscheinung lieben. Seine Erscheinung lieben. Das ist unsere Hoffnung. Dieses, was wir hier sehen, egal wie gut das wird, es wird nur besser. Ich mag das, wie Mike Bickle sagte. Er sagte, für uns, egal wie schlimm es wird, es kann nicht schlimmer werden. Für uns gibt es nur noch Hoffnung. Für die Menschen, die ihn nicht kennen, egal wie gut es ist, das ist das Beste, was sie erleben werden. Egal wie schlimm es wird für uns, das ist das Schlimmste, was wir erleben werden. Wir haben Hoffnung, weil unser König kehrt zurück. Wir haben Hoffnung, die Paulus nennt, wie ein Helm, den wir auf den Kopf setzen, um unsere Gedanken zu schützen. Wir ermutigen uns ständig mit dem Gedanken, Jesus kommt wieder. Wir wollen nicht, dass er wiederkommt, weil wir Angst haben, dass wir rückfällig werden und ganz abfallen werden. Und wenn er nicht zurückkommt, dann können wir es nicht schaffen, sondern wir lieben seine Erscheinung. Und wenn er wiederkommt, das ist die Vollendung der ganzen Erlösung. Das ist wo unser Leibe erlöst werden. Das ist, wo wir verwandelt werden, auch in unserem Leib. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Jemand hat mich gefragt, wie wird Gott das machen, wenn Menschen zum Beispiel kremiert wurden? Wie ist das schwieriger, als wenn alte Knochen in dem Grab liegen? Aber hier ist, was Paulus sagte. Dieser Leib ist ein Saat. Und der Saat sieht nicht aus
wie die Frucht. Der Saat wird gesät und die Auferstehung ist die Ernte. Deswegen, Jesus ist auferstanden an dem Fest der Erstlingsfrüchte. Als ein Beweis, die Erstlingsfrüchte zeigen, dass wenn die Frucht gut ist, die ganze Ernte ist gut. Jesus ist die Erstlingsfrüchte. Und das beweist, die ganze Ernte ist gut. Wir haben Hoffnung. Hoffnung, dass in diesem Leben, Paulus sagte, wenn wir nur in diesem Leben Hoffnung haben, wir sind von allen Menschen wirklich zu bemitleiden. Aber wir haben Hoffnung. Nicht, dass wir irgendwann mal verschwinden werden und körperlose Phantome werden, sondern wir haben Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und die Toten, die in Christus sind, sie werden zuerst und in eine kosmische Sekunden werden wir verwandelt. In einem Augenblick, aber es ist eigentlich schneller als ein Augenblick, schneller als du blicken kannst, ja? Schneller als du sagen kannst, boom, zu spät. Ein ungemessenes Zeitmaß werden wir verwandelt. Und hier ist die Hammer gute Nachricht, wir werden für immer bei dem Herrn sein. Untrennbar in alle Ewigkeit. Wo er geht, gehen wir unbedingt mit. Halleluja. Lass uns aufstehen. Oh, Vater Gott, was für ein wunderbare Nachricht wir haben zu erzählen. Diese Geschichte von Jesus wird mir nie alt werden. Ich liebe das Evangelium. Ich liebe dieses Wort. Und ich danke dir auch, Herr, dass das Evangelium gute Nachricht für Christen ist. Halleluja. Auch gute Nachricht für Christen. Und ich danke dir, Vater Gott, dass du dieses Wort in unserem Leben wirkst und dass wir tatsächlich dadurch verwandelt werden in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen.